Die beste Art, die Zukunft vorauszusehen, ist, sie selbst aktiv zu gestalten.
Wegebedarf, der Best Buddy Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit von Ulrich Zimmermann. Als Jungunternehmer hat er seinen Handel verdreifacht und gleichzeitig für sich die Ein-Tage-Woche eingeführt. Raus aus dem Hamsterrad.
Zur persönlichen Freiheit eines Unternehmers gehört, sein Leben so zu gestalten und sein Unternehmen, wie man es selber gerne hätte.
Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist Ulrich Zimmermann seit 20 Jahren Wegbegleiter für Entscheider in kleinen und mittelständischen Unternehmen. In diesem Podcast wird er, wenn du willst, auch zu deinem Best Buddy auf deinem Weg zur persönlichen unternehmerischen Freiheit.
Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid bei der nächsten Folge von Wegebedarf. Ihr wisst ja, ich habe ja immer ein Faible für interessante Unternehmer, für Leute, mit denen man über persönliche unternehmerische Freiheit reden kann. Und heute habe ich natürlich wieder einen speziellen Gast. Ich mag ihn kurz vorstellen. Thorsten Klinkner ist nicht nur Rechtsanwalt, sondern Steuerberater, hat aber noch nie vor Gericht gestanden und auch noch nie Steuererklärung gemacht, sondern sich seit seines Lebens immer schon auf Gestaltungsberatungen spezialisiert. Also wie mache ich das als Unternehmer, dass ich das Recht für mich nutze und die Gestaltung so habe, dass die meinen Lebenszielen dient? Seit fast 10 Jahren ist er auf dem Metier selbstständig mit einem eigenen Unternehmer, Unternehmerkomposition. Da ist er nicht nur Vorstand, sondern Gründer und hat tatsächlich in dieser, finde ich, extremen Nische 10 Mitarbeiter und 6 Berater. Und anscheinend ist der Bedarf riesig. Jetzt haben wir ja hier in unserem Auditorium eher kleinere und mittelständische Unternehmen. Und da stellt sich ja die Frage, ich sag mal erstmal herzlich willkommen, Thorsten, bei uns hier im Podcast.
Ja, danke schön.
Und dann stellt sich ja gleich die Frage zu sagen, wow, unternehmerische Freiheit. Und wir reden, das ist ja dein Lieblingsthema bei den Gestaltungen, deine Spezialisierung ist Familienstiftung. Wird denn das nicht, wenn ich jetzt da einen Rechtsanwalt, einen Steuerberater dran lasse, nimmt mir das nicht meine unternehmerische Freiheit weg? Ist das nicht völlig diametral?
Ja, lieber Uli, das ist eine ganz fantastische Einstiegsfrage, weil aus meiner Sicht und aus meiner Beratungsvision ist es so, dass Recht und Steuern praktisch zur unternehmerischen Freiheit beitragen. Also alles, was an rechtlichen und steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten da ist, ist ja ein Mittel zum Zweck. Es bringt aus meiner Sicht überhaupt nichts, wenn man als Unternehmer völlig abstrakt sich mit mehreren Arten der Gestaltung beschäftigt. Man hat auf der einen Seite vielleicht eine Kommanditgesellschaft, auf der anderen Seite eine GmbH-Holding. Dann sagt der Dritte, gründe doch eine BV oder eine Patentgesellschaft, was auch immer. Und wenn man sich dem Ganzen dann nähert und macht so eine Plus-Minus-Checkliste, völlig abstrakt und losgelöst, dann führt das A nicht weiter und B sehr oft in eine Komplexität der Gestaltung. Und wenn man dann die Unternehmer 10 oder 15 Jahre später fragt, warum ist denn die Gestaltung so entstanden, warum ist es denn so und so? Ja, das ist historisch so gewachsen oder das hat mir mein Steuerberater so gesagt. Also man weiß überhaupt nicht mehr, wozu das Ganze und gestaltet sich in so eine Komplexität hinein. Und derjenige, der unternehmerische Freiheit haben möchte und gestalten möchte, dem empfehle ich, sich zuerst mal zu überlegen, wozu denn überhaupt? Also was ist meine Mission? Was will ich erreichen? Was will ich als Unternehmer erreichen? Was will ich in der Familie erreichen? Was will ich vielleicht auf der Vermögensseite als Investor erreichen? Und sich dann ausgehend von dieser Zielsetzung überlegt, was sind denn mögliche Instrumente dazu, die ich nutzen kann? Und ein Instrument, und das ist ja meine Spezialisierung, ist eben die Stiftung. Und ja, das gut. Ist letztlich mein Tagesgeschäft, Unternehmer dabei zu beraten, wie können sie dieses Gestaltungsinstrument Stiftung einsetzen, um ihre unternehmerischen und familiären Ziele zu erreichen.
Im Intro wurde bei jedem Podcast erzähle ich immer, dass die beste Art, die Zukunft vorauszusehen, die ist, dass man sie aktiv gestaltet. Also wenn ich mein Wohin und mein Wozu geklärt habe, dann kann man darüber reden. Und ich glaube, wir verraten ja kein Geheimnis, wenn wir jetzt unseren Hörern verraten, ich habe natürlich auch eine Stiftung, die hat natürlich der Thorsten errichtet. Und vielleicht magst du aber mal den Hörern erklären, warum wir mehrere Monate alleine für die Satzung gebraucht haben und warum das exakt gut war, dass wir mehrere Monate und nicht mal gerade aus dem Ärmel geschüttelt gebraucht haben.
Ja, also das Allerwesentlichste bei dem Gründungsprozess einer Stiftung ist der Gründungsprozess an sich. Also wenn man eine Stiftung ernsthaft gründet und sich damit beschäftigt, dann betrifft das ja ganz unterschiedliche Lebensbereiche. Es betrifft die Frage, wie ist das in der, also wer ist überhaupt Familie? Also wenn wir von Familienstiftung reden, wer ist denn überhaupt Familie? Wer gehört denn da überhaupt dazu? Oder Ehepartner, klar, Kinder, Geschwister, also das ist ja ganz genau zu definieren und dann sich halt anlässlich der Errichtung der Stiftung und der Konzeption darüber Gedanken zu machen, wie will ich das denn haben? Muss jemand besonders abgesichert werden? Gibt es irgendwie einen besonderen Förderungsbedarf? Will ich jemand in seiner Ausbildung unterstützen? Will ich bestimmte Sachen verhindern? Jeder Unternehmer ist schon in dieser familiären Konstellation und in der familiären Situation anders. Und deswegen muss es individuell betrachtet werden. So, und wenn man dann von der Familienseite weggeht und geht in die unternehmerische Seite rein, dann hat das auf einmal ganz unterschiedliche und andere Prinzipien und Logiken als die familiäre Seite. Also wenn es auf der familiären Seite um Zusammenhalt geht, um Zugehörigkeit, um, sage ich jetzt mal, bedingungslose Unterstützung und Angenommensein in der Familie, dann gilt eben in einem guten Unternehmen Betriebswirtschaft, Gewinn- und Leistungsprinzip. So, und die Dinge, die in der Familie gelten, sind nicht unbedingt die gleichen, die im Unternehmen gelten. Und das Wertvolle ist jetzt, sich darum eben Gedanken zu machen und ganz individuell zu überlegen, wie man das denn haben will und das auf den Punkt zu bringen. So, und das geht nicht, geht auf jeden Fall nicht sinnvoll, wenn man jetzt praktisch für jede Stiftung die Satzung aus der Schublade zieht und sagt, okay, jetzt setzen wir mal den Namen ein und den Ort und vielleicht die Erstausstattung, dann vergibt man sich die Chance eines Gründungsprozesses, wo man die ganzen Dinge eben solide reflektieren und regeln kann. So, und das braucht eben Zeit und so wie wir das auch gemacht haben, von einem Gespräch zum nächsten sacken die Dinge dann und dann werden sie nochmal von der Seite angeguckt und nochmal auf den Kopf gestellt und vielleicht mal anders durchdacht. Und am Ende dieses Prozesses steht dann halt eben ein Konstrukt, was Energie gibt, was Gestaltungskraft gibt, was Ruhe und Sicherheit gibt und gerade keine Komplexität und Einschränkungen, sondern unternehmerische Freiheit eben stützt und befördert und nicht einschränkt. Das ist, deswegen ist meine Empfehlung, wer eine Stiftung gründet, sollte das sorgfältig tun und sollte die Chance nutzen, es zu reflektieren, was denn letztlich der Kern von dem Ganzen ist.
Ja, ich habe die Frage ja extra gestellt, natürlich aus eigenem Hintergrund und zum Zweiten, weil mich Unternehmer immer mal wieder fragen, so nach dem Motto, ja, hast du mal einen Tipp, wie soll ich das denn machen? Und da ist man natürlich immer sofort auf dem Holzweg, weil all die ganzen Aspekte, die du gerade erwähnt hast, die kann man ja möglicherweise auch mit anderen Rechtsformen darstellen, aber genau zu durchdenken, was ist denn die für meine Lebensziele, Werte, für meine Familie, für meine Situation die passendste? Wir würden jetzt zu weit gehen, bei mir die Details zu verklickern, aber was wir sicher erklären können, ist, ich glaube, ich hatte verstanden, ich bin deine kleinste Stiftung, also zumindest mal von dem, ich ja als One-Man-Show mit Stiftung, ich habe ja kein Unternehmen in der Größe oder zumindest jetzt nicht mehr und das andere lang her. Und jetzt machte das für meine Begriffe ja schon auch Sinn zu sagen, ich persönlich wollte ja meinen Safe Room haben, also irgendwas, wo alles sicher drin ist, wo ganz zur Not irgendwelche fremden Leute nicht drankommen. Was sind denn so andere Intentionen von Unternehmern, die jetzt eine Unternehmenskomposition nutzen und sagen, komm Herr Klinkner, ich hätte da gerne mal eine Lösung. Was treibt denn die so an normal?
Ja, also den Aspekt, den du für dich als wesentlich erkannt hattest, nämlich den sicheren Hafen zu gründen, den sicheren Hafen zu errichten und in diesem sicheren Hafen vielleicht auch eine eigene Altersversorge, einen geschützten Rahmen aufzubauen, der eben auch vor unternehmerischen Risiken sicher ist, das ist ein wesentlicher Aspekt. Ja. Und dieser Aspekt ist ja darauf zurückzuführen, dass eben Stiftungsvermögen kein Bestandteil des Privatvermögens ist, sondern ein gesondertes Vermögen, ein gesonderter Rechtskreis, wo halt eben niemand drauf zugreifen kann, weder der Gläubiger noch der Insolvenzverwalter noch irgendwer. So, ausgehend von diesem Prinzip sind so klassische unternehmerische Zielsetzungen für Familienstiftungen auf der einen Seite mal private Lebensrisiken vom Unternehmen zu trennen, also das Unternehmen unabhängig davon zu machen, was auf der privaten Ebene so passiert. Weil es gibt ja, die Geschichten kennen wir vermutlich alle und die wiederholen sich seit Jahrhunderten und vermutlich Jahrtausenden. Es gibt reihenweise richtig gute, funktionierende Unternehmen, die sehr gut aufgebaut sind, die sehr gut organisiert sind, sehr gut im Markt positioniert, strotzen vor Eigenkapital, alles gut. Aber guckt jemand auf die private Ebene, heißt auf die Gesellschafterebene. Was passiert, wenn sich der Gesellschafter scheiden lässt? Jetzt haben wir in den Städten 50% Scheidungsquote. Das ist ja nicht unwahrscheinlich, dass sowas mal ein Unternehmen trifft. Was passiert denn dann? Was passiert, wenn jemand auf Gesellschafterebene handlungsunfähig wird? Wir müssen nicht direkt an Tod denken. Nehmen wir mal die Handlungsunfähigkeit für ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr nach einem Unfall oder nach einer schweren Krankheit. Was passiert bei Tod? Also wie praktisch ist das Testament auf den Gesellschaftsvertrag abgestimmt? Gibt es dann eine Erbengemeinschaft? Gibt es Erbschaftssteuern? Wie ist das alles geregelt? Und jetzt sollte man ja meinen, diese Themen, die sind schon so oft rauf und runter beschrieben und es gibt so viele Bücher und Blogs und Tipps zur Unternehmens- und Vermögensnachfolge. Mein Blick auf die Dinge ist aber, es gibt die allerwenigsten, die überhaupt ein Testament haben. Geschweige denn ein steuerliches Konzept dahinter oder wie die Abläufe geregelt sind. Und das ist eben für ganz viele Unternehmer dann, die bei uns in die Beratung kommen, eine Zielsetzung, das Unternehmen zu stabilisieren vor Veränderungen auf der privaten Seite im Gesellschafterkreis. Das nächste Top-Thema ist, wenn jetzt Vermögenswerte aufgebaut sind, jeder Unternehmer weiß, er hat bestimmte Erfahrungen gesammelt, das Unternehmen aufzubauen. Irgendwann ist man mal zum ersten Mal zum Notar gegangen. Irgendwann hat man mal zum ersten Mal vielleicht auch Geld verloren. Irgendwann hat man die erste Bankfinanzierung gemacht. Das heißt, man sammelt als Unternehmer Erfahrungen und wächst mit diesen Erfahrungen auch. Und irgendwann, nach, sage ich mal, 20, 30 Jahren unternehmerischer Tätigkeit, ist man da wirklich erfahren und solide im Geschäft. So, und jetzt kommt die nächste Generation. Und die nächste Generation baut ja dann eben nicht mehr bei der sprichwörtlichen Garage auf oder mit einem Mitarbeiter und einer Sekretärin, sondern die nächste Generation kommt schon in deutlich gewachsenere und komplexere Strukturen. Ja. Da ist auf einmal Auslandsgeschäft drin, da sind Lieferverträge drin mit allen möglichen, da sind Finanzierungen drin, da ist eine große Arbeitgeberverantwortung drin. So, und da jetzt praktisch Kinder heranzuführen, die nächste Generation heranzuführen und denen, die jetzt nicht zu überfrachten mit Komplexität und Vermögen, sondern ihnen zu ermöglichen, dass sie das Unternehmen eben fortführen können in einer systematisch aufgebauten Struktur. Das ist so eine zweite Top-Zielsetzung. So, und eng damit verbunden ist dann, wenn man halt als Unternehmer erfolgreich ist, hat man nicht nur Komplexität aufgebaut und Verantwortung aufgebaut, sondern im Regelfall ja auch Privatvermögen. So, und wenn man da jetzt mal so in eigene Erfahrungen sich das anguckt, irgendwann haben wir alle Ausbildungen gemacht und haben Prüfungen zu absolvieren gehabt und die machen ja nicht immer Spaß. So, und jetzt so in eigener Sache, als ich dann irgendwie den Steuerberater gemacht habe und habe dann ganzen Sommer praktisch einkaserniert, Klausuren geschrieben und mich mit allen möglichen Dingen beschäftigt, das hat jetzt wirklich keinen Spaßfaktor. So, ja. Und mache ich das, wenn ich weiß, ich kriege jetzt jedes Jahr 200.000, 300.000 oder alle zwei Jahre 200.000, 300.000. Also bin ich für mein Leben eigentlich schon vermögensrechtlich vollkommen abgesichert, bekomme ich einen fortlaufenden Ertrag, ohne dass ich mich anstrengen muss, ohne dass ich irgendwas tun muss. Und wer das dann letztlich vielleicht mit Anfang 20 oder auch Anfang 30 aushält, und trotzdem sich noch weiter fortbildet und unternehmerisch tätig ist, der muss schon einen sehr guten Charakter haben. Und die meisten Familien, mit denen ich spreche, die wollen dann praktisch Systeme aufbauen, womit die nächste Generation auf ihrem Lebensweg unterstützt wird. Die bekommen Ausbildung finanziert, die bekommen Existenzgründung finanziert, vielleicht auch Familiengründung, aber nicht das Rundum-Sorglos-Paket, in normalen Erbfolge, wo jetzt auch hohe Vermögenswerte, Immobilienwerte, Kapitalvermögen so auf einen Schlag übertragen werden.
Wegebedarf, der Podcast. Dein Ziel.
Wenn man das Ganze jetzt mal runterbricht, du hast gefragt, was sind so die Top-Zielsetzungen? Mhm. Die Top-Zielsetzungen sind erstens Unternehmensfortführung, Sicherung des Unternehmens. Das zweite, haftungsfreies Vermögen aufbauen und schützen. Und das dritte, faire und sinnvolle Förderungen innerhalb der Familie, ohne jemanden zu überfrachten und praktisch mehr Schaden anzurichten, als Gutes zu bewirken. Das sind so die Top-Zielsetzungen.
Kann ich alle nachvollziehen. Auch, dass es ein bisschen Zeit für die Überlegung braucht. Ich meine, in meinen Programmen der Hike and Strike, wo man dann zum Beispiel der Weg zur Übergabe, was ja tatsächlich ein Jahresprogramm ist, wo man dann sagt, wir müssen eine zweite Führungsebene aufbauen, wir müssen Klarheit schaffen über die Ziele und dann irgendwann natürlich auf die passende Gestaltungsform kommen. Das geht ja alles nicht in 5 Minuten und von daher sind so Ziele extrem wichtig. Wir hatten eben mal über die Größe von Stiftungen gesprochen und ich hatte ja gesagt, ich bin die wahrscheinlich kleinste bei dir. Wir haben ja eigentlich ja nur das Stiftungsvermögen war die Einbringung einer GmbH, was ja, ja. Ich glaube, für viele Menschen einfach auch erklärungswürdig ist zu sagen, ab wann, ab welcher Größe, was ist denn so eine Mindestgröße, die rechtlich vorgeschrieben ist? Und ja. Natürlich auch aus deiner Erfahrung, was ist eine Mindestgröße, die eigentlich Sinn macht? Wahrscheinlich macht es ganz viel Interesse, auch mal da 2 Takte zu hören. Muss ich denn Milliardär sein und Albrecht oder Quandt heißen? Ja. Nee, oder reicht es, wenn man so in der Mini-Größe wie einer Zimmermann-Stiftung loslegt? Macht das denn auch noch Sinn?
Ja, das ist natürlich eine der Fragen, die immer am Projektanfang stehen. Und ich habe jetzt mittlerweile 80 Familienstiftungen gegründet und ich kenne keinen Stifter, der nicht am Anfang von sich selbst gesagt hat, er ist zu klein. Also ich habe Milliardäre beraten und auch diese Milliardäre haben sich am Anfang als zu klein eingeordnet. Warum? Weil das Bild der Stiftung, also es gibt immer noch ein Größer. Es gibt immer noch, wenn man jetzt 1 Milliarde hat, dann gibt es jemanden, der 10 hat. Und wenn man 10 hat, dann gibt es jemanden, der 100 hat. Also man kann sich immer im Vergleich kleiner setzen. Auf die Frage, du warst in der Tat nicht derjenige, der die kleinste Stiftung errichtet hat. Du hast eine GmbH übertragen. Es gibt auch andere Stifter, insbesondere aus dem Immobilienbereich, die Stiftungen errichtet haben mit 50.000 Euro oder mit 100.000 Euro, was dann im Verkehrswert geringer war als deine GmbH. Mhm. So, auf die Frage, gibt es ein Mindestvermögen? Klare Antwort, es gibt kein Mindestvermögen. Also anders als die GmbH, die 25.000 erfordert, oder die Aktiengesellschaft, die 50.000 erfordert, die Stiftung hat kein gesetzliches Mindestvermögen.
Ja, das ist eine extrem wichtige Botschaft für unsere Zuhörer, weil dieser Nimbus-Stiftung ist so für reiche Leute und für Vornehme und weit weg und kann ich mir gar nicht leisten. Da muss man einfach mal den Stecker rausziehen, zu sagen, nee, das ist eine ganz pragmatische Überlösung mit all diesen Intentionen, die du eben geschildert hast. Und es gibt ja nur sehr eigentlich minimale Eintrittshürden. Und ich glaube, um da einfach mal also wenn der Nutzen, den wir eben geschildert haben, ich habe sicheres Vermögen, ich kann gestalten, ich kann mir Altersvorsorge, ich kann Ruhepol für meine Immobilien, ich kann ganz viel machen, inklusive Studien für Kinder bezahlen und mir selber eine Rente zusagen und Scheidungsfälle regeln oder Trennungsfälle regeln. Das sind ja enorm viele Dinge, die, oder bei uns waren ja außer dem Studium von der Tochter und Pferde und so, sind ja alles da drin, vernünftig in die Satzung verpackt. Was ja für viele einfach ein Anreiz ist, in der GmbH würde man auch schon bei der Idee, das da regeln zu wollen, die Hände abgehackt bekommen. Aber in der Stiftung hat man ja ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir mal wirklich mit den Basics beginnen. Ab wann, wie viel Größe und wie viele Randbedingungen habe ich denn da eigentlich?
Ja. Ja, also die, wie gesagt, es gibt keine gesetzliche Mindestgröße. Im Anerkennungsverfahren prüft die Stiftungsbehörde, also wer eine Stiftung gründet, der macht es nicht beim Notar, sondern bei der Stiftungsbehörde. Und die Stiftungsbehörde, das sind typischerweise, also im Länder unterschiedlich, sind das so die Mittelbehörden, Regierungspräsidien, Bezirksregierungen, die dann halt dafür zuständig sind, die Satzung stiftungsrechtlich zu prüfen und die Anerkennung zu prüfen. Und in diesem Anerkennungsverfahren prüft die Stiftungsbehörde, reicht, und das ist jetzt ganz wichtig, reicht der Ertrag des zunächst gestifteten Vermögens, reicht der aus, um den vom Stifter ganz individuell festgeschriebenen Stiftungszweck zu finanzieren? Das heißt, es kommt nicht auf die Vermögenssubstanz oder den Verkehrswert der Vermögenssubstanz an, sondern es kommt auf den Ertrag an, heißt auf die Mieteinnahmen einer Immobilie, auf die Dividenden einer Aktie, auf Pachteinnahmen, auf Lizenzeinnahmen, auf das, was aus diesem gestifteten Vermögen fließt. So, und wenn man das dann definiert hat, also man kann grundsätzlich alles in eine Stiftung übertragen, was einen Verkehrswert hat, also du hast eben gesagt Pferde, es geht auch die Photovoltaikanlage, die Immobilie, die unternehmerische Beteiligung, alles geht. So, und wie viel erforderlich ist, hängt ganz konkret vom Stiftungszweck ab. Also mal ein Beispiel, wenn jetzt der Stifter sagt, ich habe 2 Kinder und jedes Kind soll pro Monat 500 Euro aus der Stiftung bekommen, dann muss die Stiftung pro Monat 1.000 Euro finanzieren, heißt im Jahr 12.000 Euro. So, dann brauche ich in der Erstausstattung ein Wirtschaftsgut, das mir 12.000 Euro bringt. Wenn der Stifter aber sagt, es soll nicht 500 sein, sondern 5.000, dann muss es entsprechend mehr sein. So, und wenn der Stifter sagt, ich schreibe jetzt gar keine 500 Euro da rein, sondern ich bin erstmal selber Vorstand und ich als Vorstand entscheide auf der Grundlage meiner Satzung nach freiem Ermessen darüber, ob die Kinder jetzt 500 Euro bekommen, 5.000 Euro oder vielleicht nur 20 Euro. So, dann kann man mit diesem freien Ermessen theoretisch eine Stiftung, ja, über welchen Betrag kann man nach freiem Ermessen entscheiden? Über jeden. So, und rechtlich führt das dazu, dass man sich jetzt auf einen Standpunkt stellen könnte, naja, wenn der Vorstand freies Ermessen hat, dann kann der ja auch über 100 Euro Ertrag entscheiden. Ja. So, das macht natürlich praktisch keinen Sinn. Letztlich der Sinn, ob dann eine Stiftung eben ein Gestaltungsinstrument ist, folgt aus den Fragen, die wir eben diskutiert haben. Also will ich den sicheren Hafen, will ich Vermögenssubstanz schützen, will ich Unternehmen fortführen etc. So, und die Stiftungsbehörden haben so eine praktische Faustregel, wann das für die Sinn macht. Also das steht nirgendwo in einem Gesetz drin, ist aber praktisch gelebte Praxis, weil man muss sich das ja so vorstellen, die Stiftungsbehörden wollen ja verhindern, dass die jetzt irgendwelche Spaßstiftungen bekommen, wo jemand sagt, ich gründe jetzt eine Stiftung im Jahr 2021, im Jahr 2022 löse ich die wieder auf und mache das alles wieder rückgängig. Die wollen schon eine ernsthafte Stiftungsidee. So, und um das zu dokumentieren, reicht den meisten so ein Geldbetrag zwischen 50 und 100.000 Euro aus. Das heißt, wenn man jetzt mal den Betrag 100.000 Euro setzt, ist man bei den meisten Stiftungsbehörden völlig auf der sicheren Seite und bekommt eine Stiftung in die Anerkennung auch ohne ein Unternehmen im ersten Schritt oder ohne einen Immobilienbestand. So, und dann kann man, wenn die Stiftung dann da ist und die ist mit Barvermögen gegründet oder vielleicht mit Wertpapieren, dann eben in einem zweiten Schritt die Stiftung aufbauen, als Gestaltungsinstrument nutzen und entweder Immobilien erwerben oder Immobilien aus dem Privatvermögen des Stifters abkaufen oder zum Notar gehen und ein Unternehmen gründen oder eine Photovoltaikanlage fremdfinanzieren. Eben das, was man als Unternehmer, als Investor mit der Stiftung als Gestaltungsinstrument machen will. So, und dann kann die Stiftung aus der Start-up-Situation innerhalb von 5 Jahren auf ein Multimillionenvermögen gehen. Sie muss es aber nicht. Sie kann genauso gut den Immobilienbestand von 3 oder 4 Immobilien schützen oder den einen Mittelständler fortführen oder vielleicht nur den sicheren Hafen für die eigene Altersversorgung des Unternehmers bilden. Weil auch da gucken wir uns wenn wir Beispiele an, die in der Literatur und in der Presse gestanden haben, also Beispiel Schlecker, Einzelunternehmen, dann geht das alles in die Insolvenz. Und wo ist denn der sichere Hafen? Wo ist denn der Vermögensaufbau fürs Alter, aus dem man sich dann halt eben auch selber finanzieren kann? Also da gibt's Gestaltungsmöglichkeiten rauf und runter und es gibt kein Mindestvermögen und es gibt auch kein richtig oder falsch in der Vermögensausstattung.
Ja, das sind viele Sachen, die ja der normale Mittelständler nicht weiß, weil jetzt mal ein bisschen gelästert, wenn man irgendwie als normaler Unternehmer zu sagen, ich brauche eine Firma, da fällt dem Steuerberater ein, ich mache GmbH und am Ende, weil auch nicht nach dem wohin und wozu gefragt wird oder viel zu oft auch der Unternehmer das nicht adressieren mag. Und wenn man jetzt aus deinen Ausführungen hört, es ist ja eigentlich ein Eldorado für Gestaltung, wenn man so will. Ich nutze es ja auch als Holding, die jetzt Immobilien hat und die meine Firma hat und die jetzt sich noch an einer anderen Firma jetzt beteiligt hat. Dann ist das eine relativ gut geregelte Struktur, weil für den Fall, dass ich nicht mehr bin, ist die Nachfolge in der Stiftung ja auch geregelt. Da kommen ja immer so, eigentlich sind es 3 Befindlichkeiten, über die man noch reden müsste, bevor uns die Zeit nachher weggelaufen ist. Das eine ist immer die Frage, wie komme ich denn mal wieder an mein Geld? Ob die Frage sich überhaupt sinnvoll stellt, ist die eine. Was ist denn das für ein Verwaltungsaufwand? Und kann ich, also ach, allein steuerlich, muss ich denn da nicht irgendwie unendliche Mengen, wenn ich mir mal vererbe, muss ich da nicht unendliche Mengen von Erbschaftssteuer bezahlen? Weil das sind ja so Sachen, die, ich glaube, wenn wir mit dem Aufwand anfangen, welche Strukturen und wie viel Verwaltungsaufwand hat man denn in so einer Familienstiftung?
Ja, also zum Verwaltungsaufwand, das ist in der Tat auch so ein Mythos rund um die Stiftung. Da habe ich schon die tollsten Dinge gehört, aber man muss sich mal ganz schlank nebeneinander halten. Wenn man eine GmbH gründet, dann muss man einen Jahresabschluss für diese GmbH abgeben. Man muss den Jahresabschluss beim Bundesanzeiger einreichen. Man ist Mitglied in der IHK. Man ist Mitglied in der Berufsgenossenschaft. Ja, also man hat automatisch mit der Rechtsform GmbH sich Kosten eingekauft und Aufwand eingekauft.
Definitiv.
Diesen Aufwand, ich sag mal, diese rechtsformabhängigen Kosten gibt es bei der Stiftung gerade nicht, weil die Stiftung muss keinen Jahresabschluss erstellen. Also man kann natürlich einen Jahresabschluss erstellen, aber anders als bei der GmbH, man muss es nicht. Also der fällt schon mal weg. Damit auch die Pflichtveröffentlichung im Bundesanzeiger. Eine Stiftung ist nicht Mitglied der IHK und zahlt auch in keine Genossenschaft ein. Also das heißt, von den laufenden Kosten ist eine Stiftung gerade günstiger als eine GmbH. So, und die muss natürlich eine Steuererklärung abgeben, logisch. Aber diese Steuererklärung basiert auf einer Einnahmenüberschussrechnung und ist damit wesentlich einfacher als zum Beispiel bei der allseits so geliebten GmbH. So, also der große Verwaltungsaufwand, den gibt es nicht. Bei einer Stiftung entstehen dann Kosten, wenn man mit einer Stiftung arbeitet und gestaltet. Und dann stehen eben die Beratungskosten, die Umsetzungskosten, die Kosten für Gestaltung von Verträgen, die man ansonsten im Privatvermögen oder im Unternehmerischen auch hat.
Die hast du sowieso. Also, das hilft sich nichts alleine. Also ich kann es ja aus eigener Erfahrung sagen, die Stiftungsbehörde in dem Fall in Hessen, die erwartet jetzt von mir bis Ende Januar, Anfang Februar einen Bericht über das Jahr 2020. Und den habe ich ja einmal in meinem Leben geschrieben und den passe ich jedes Jahr an. Und das ist ein Einseiter, maximal zwei Seiten, wenn ich über die Aktivitäten der Stiftung berichte. Und wenn das irgendwie einigermaßen plausibel ist, dann reicht die Mail an meine Sachbearbeiterin, die ohnehin sehr kooperativ ist und die mir auch sagt, nee, schreiben Sie doch noch drei Sachen oder braucht man nicht. Das ist, ich fast schon familiär, also der Pflichtaufwand, und das muss man, glaube ich, auch so sagen, der Pflichtaufwand steht in keinem Verhältnis zu dem, was man in der GmbH treiben muss. Das ist minimalistisch und fast schon eben untergegangen, das Thema Veröffentlichungspflicht. In so Größen, wie ich arbeite oder so, da ist ja nichts Geheimes, da muss ich ja nichts tun. Aber es gibt halt Familien, denen wichtig ist, dass nicht der ganze Ort weiß, was die alles besitzen. Und das muss dann nicht im Bundesanzeiger nachlesbar sein. Und wenn man dann im Vergleich von Rechtsformen guckt, zu sagen, welche Steuerlast habe ich und welchen Verwaltungsaufwand habe ich und dann muss ich nicht veröffentlichen, da bleibt ja fast nichts anderes übrig als eine Familienstiftung, wenn man mal so ein bisschen zusammensummiert, als Alternative zu anderen Rechtsformen. Wenn die Leute fragen, wie komme ich denn wieder an mein Geld?
Ja.
Ich sage immer, was willst du wieder an dein Geld? Lass du doch da drin. Aber das ist tatsächlich eine bundesdeutsche Unternehmerbefindlichkeit. Ich sag's mal so in Meinung, mir reicht's, wenn mir der Safe gehört und ich den Schlüssel habe. Ich muss nicht, andersrum, mir reicht, wenn ich den Schlüssel zum Safe habe, ich muss nicht den Safe besitzen. Aber sag mal aus deiner Erfahrung, wie andere
damit umgehen. Uli, denk dran, du hast die Frage auch gestellt.
Ja, habe ich die gestellt.
Du hast die Frage auch gestellt und jeder stellt sie, der sich mit einer Stiftung ernsthaft beschäftigt. Und die Frage ist ja auch berechtigt und wichtig, weil es eben eine andere Denkweise ist. Also die erste ganz wichtige Aussage, die ganzen Vorteile der Stiftungen beruhen darauf, dass das Stiftungsvermögen eben nicht privates Eigentum ist. So, und dann kann man ja jetzt sagen, okay, ist ja schön, wenn das Vermögen geschützt ist, ist ja weg. Was bringt mir denn geschütztes Vermögen, wenn es weg ist? Ja, und es bringt sehr viel, weil genau wie du gesagt hast, du hast eben den Schlüssel zum Safe und du agierst als Stiftungsvorstand über dieses Stiftungsvermögen und kannst zu 100% frei über dieses Vermögen entscheiden, was damit passiert. Also eine Finanzierung aufnehmen, ein Darlehen an die Familie vergeben, ein Unternehmen gründen, eine Immobilie kaufen, was auch immer. Genau. So, das heißt, du agierst damit. So, und wenn du jetzt fragst oder wenn jemand anderes fragt, wie komme ich denn an mein Geld? Ganz einfach, indem man eine Zuwendung aus der Stiftung macht. Also wenn man im Privatvermögen Geld braucht, dann fließt es eben aus der Stiftung raus mit einer Zuwendung. So, die Frage aller Fragen ist aber dann, wozu braucht man denn überhaupt Geld? So, und logischerweise, man braucht natürlich Geld jetzt, um privaten Lebensstandard zu finanzieren. Ich sag mal, essen, Arzt gehen, Urlaub machen, also praktisch der Lebensstandard und der Konsum. So, wenn man aber dann auf so typische Dinge kommt, ja, vielleicht brauche ich ja das Geld, um mir die Finca auf Mallorca zu kaufen. Oder ich brauche Geld, wenn ich nun mal jetzt irgendwie in einer Notlage bin oder sowas, dann muss ich ja irgendwie da rankommen. Und die Antwort ist, dann macht die Stiftung genau das. Also die Stiftung kauft die Finca oder die Stiftung unterstützt, wenn man das Geld eben braucht. Das heißt, man hat Eigentum durch Verfügungsbefugnis ersetzt und nimmt sich, wenn man noch eine sinnvolle Steuerstrategie draus macht, nur das raus, was man wirklich im Privatvermögen für den Konsum auch braucht. Also man hat den Vermögensaufbau dann halt nicht im Privatvermögen, sondern hat den Vermögensaufbau in der Stiftung. Und das ist ein Prozess, dass man sich damit wohlfühlt und dass das für einen in Ordnung ist und dass man selber auch rausfindet, das, was wir jetzt alles hier besprechen, ist wirklich so. Und auch deswegen, wie die Satzungsgestaltung, sehe ich das so, Stiftungen brauchen Zeit und man ist nicht gut damit beraten, weder steuerlich noch emotional so direkt alles auf eine Karte setzen und Stiftung ist super, hurra, hurra, das ganze Vermögen jetzt rein, sondern Stiftung als ein Gestaltungsinstrument nutzen, schrittweise aufbauen, gucken, wie das funktioniert und dann Vermögenswerte innerhalb der Stiftung steuern als Stiftungsvorstand.
Wegebedarf, der Best Buddy Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit.
Mein als Stiftungsvorstand war auch schon ein guter Stichpunkt noch zum Thema Steuern. Was ich da zum Beispiel als für mich einen wesentlichen Vorteil sah, ich habe ja die eine oder andere bezahlte Immobilie und die habe ich jetzt an die Stiftung ja verkauft.
Ja.
Alles gut. Dann hat die halt mir gegenüber noch eine Verbindlichkeit, aber da kann ich gut mit leben, weil das ist ja mein Thema, es ist linke Tasche, rechte Tasche. Aber was ich halt genial fand, ist bei den bezahlten Immobilien, die hätte ich ja jetzt normalerweise im Grenzsteuersatz die Einnahmen versteuert. Und in der Stiftung zahle ich jetzt für die Immobilienerlöse, zahle ich jetzt tatsächlich ja nur Körperschaftsteuer. Also sagen wir mal jetzt statt irgendwie plus X zahle ich jetzt maximal 15%.
So ist es.
Das ist bei jedem Euro, sagen wir mal, irgendwie zwischen 15 und 30 Cent pro Euro Mieteinnahme. Und wenn ich dann über Vermögensaufbau rede, dann kann man sich ja leicht ausrechnen, dass das ja durchaus deutlich beschleunigter ist. Und auch wenn die Stiftung kann ja jetzt, hat meine jetzt nicht, aber die könnte ja auch weiteres Immobilienvermögen auch finanzieren, weil das Grundvermögen sich schneller entschuldet oder besser aufbaut.
Ja, also alle Mieterträge in der 15% Besteuerung drin, Einkünfteermittlung durch Einnahmenüberschussrechnung, jährlicher Freibetrag von 5.000 Euro in der Stiftung und so wie du das gemacht hast, wenn die Stiftung das gekauft hat, werden die Immobilien in der Stiftung ja noch ein zweites Mal abgeschrieben, das kommt ja auch noch dazu.
Die werden also abgeschrieben, definitiv. Ja.
Letztlich ist auch aus dem Grund die Stiftung ein sehr gutes Vehikel, um gerade Immobilienbestände aufzubauen, zu schützen und langfristig eben für die Familie zu halten. Also neben den unternehmerischen Modellen passt Stiftung und Immobilie hervorragend zusammen.
Ja, das macht meine Stiftung ja auch ein bisschen gewerbliches Geschäft. Vielleicht magst du auch noch zu dem Thema, das vielleicht ist auch ein bisschen zu kompliziert jetzt, aber zum Beispiel meine Tochter ist atypisch still auch an der Stiftung beteiligt und deswegen haben wir auch bei der Gewerbesteuer den einen oder anderen Vorteil, dass wir, vielleicht magst du da zwei Takte aus Steuerberater-Sicht noch zu sagen.
Ja, die Gewerbesteuer ist ja gerade im Immobilienbereich oft eine Falle. Genau. Wenn man Immobilien entweder in einer GmbH steuert oder was auch oft gemacht wird in einer Kommanditgesellschaft oder in einer GbR, dann ist das ja so, wenn man da die kleinste gewerbliche Zusatztätigkeit drin hat. Also nehmen wir mal die Photovoltaikanlage oder eine Zusatzleistung an die Mieter. Dann ist das gesamte Vermögen der Gesellschaft, also der GmbH oder der KG oder der GmbH, infiziert und gewerblich. Also ein faules Ei verdirbt den Brei. So, und es ist keine Trennung möglich. Also man kann nicht Vermögensverwaltung neben einem gewerblichen Anteil haben. So, und diese Trennung, die ermöglicht die Stiftung. Also die Stiftung hat die Möglichkeit, praktisch verschiedene Töpfe zu haben. Ein Topf ist der Gewerbebetrieb und ein Topf ist der Vermögensverwaltung. Das heißt, im Stiftungsvermögen kann man problemlos die Immobilie neben der Aktie, neben der Photovoltaikanlage, neben der unternehmerischen Beteiligung haben. Und alles wird nach den spezifischen Regelungen ermittelt, ohne wechselseitig eine schädliche Auswirkung aufeinander zu haben. Das heißt, man hat dann gerade keine Gewerbesteuer auf die Immobilienverwaltung, wenn man außerhalb der Immobilienverwaltung eben noch was Gewerbliches macht. Das ist ein großer Vorteil, wenn man eben breiter aufgestellt ist und macht auf der einen Seite Vermögensverwaltung und auf der anderen Seite ist man beispielsweise mit einer Photovoltaikanlage Stromunternehmer.
Ja, jetzt könnte man ja, weil wir könnten jetzt noch länger plauschen, weil ich glaube, wir haben ja viele Gestaltungsmöglichkeiten, aber ich glaube, im Wesentlichen haben wir ja schon mal einen Eindruck gegeben, dass zum Thema persönliche unternehmerische Freiheit, ich will nicht sagen, es keine andere, aber wenig andere Alternativen gibt, als darüber nachzudenken, dass von der Gestaltungsfreiheit über die Sicherheit über, dass da eine Stiftung relativ viel Möglichkeiten hat. Da stellt man sich ja die Frage, wenn der doch so toll ist, der rein der nicht kritische Mensch wird, warum machen das dann nicht alle Lück?
Ja, ja, das ist in der Tat eine spannende und berechtigte Frage. Mehrere Antworten darauf. Also es wird eine Vielzahl von Faktoren sein, die da ineinander spielen. Also der erste Faktor ist, es ist eben, und das wird auch so bleiben, in der Unternehmerschaft ein neues Thema. Und also mit der GmbH kann jeder was anfangen, mit der Kommanditgesellschaft auch. Wenn man sich mit den Optionen der Stiftung auseinandersetzt, und das ist meine Nachricht, also es ist kein Allheilmittel, sondern es ist eine Option. So, und wenn man sich damit ernsthaft auseinandersetzt, dann braucht das einfach den Willen dazu und auch die Zeit. So, und jeder ist in seinem Tagesgeschäft eingebunden und es ist schwierig, sich da mal ein bisschen zurückzuziehen und einmal auf eine Ebene zurückzutreten und sich damit auseinanderzusetzen. Und das ist eben auch ein wesentlicher Bestandteil unseres Beratungsangebots, dass wir sagen, es geht jetzt hier überhaupt noch nicht um Stiftung ja, nein, Stiftung gründen, Stiftung nicht gründen, sondern wir machen jetzt einfach mal einen Workshop, zieht euch mal zurück von eurem Tagesgeschäft über ein paar Stunden zumindest oder wenn es richtig gut geht, vielleicht mit dem Nachmittag eine Übernachtung und dann einen Vormittag und macht euch mal so grundsätzlich Gedanken, wo ihr hin wollt und was da eure Optionen sind. Also das Thema aufgefressen werden vom Tagesgeschäft ist mit sicherlich ein Grund auf der Unternehmerseite. Der zweite Grund ist, solche Ideen brauchen einen Impulsgeber. Also irgendjemand, der den Unternehmer kennt, der den Unternehmer berät, sollte da sein und sagen, jetzt guck dir das zumindest mal an. So, und das sind typischerweise ist das der Steuerberater, der Rechtsanwalt, der Wirtschaftsprüfer. So, und jetzt habe ich ja, ich bin kein Wirtschaftsprüfer, aber ich bin Rechtsanwalt und Steuerberater und kann sagen, weder im Jurastudium noch im Referendariat, noch in der Steuerberaterausbildung ist mir jemals mit einer einzigen Silbe das Wort Stiftung begegnet. So, das ist einfach nicht, das ist nicht Ausbildungsgegenstand, das ist kein Thema. So, das heißt, wenn ich dann als Steuerberater, als Anwalt tätig bin, habe ich genug um die Ohren. Im Moment bin ich damit beschäftigt, irgendwelche Corona-Hilfsanträge auszufüllen oder Betriebsprüfungen zu verteidigen, Steuererklärungen fristgemäß abzugeben. Das heißt, mir fehlt die Zeit und die Muße und der Raum, mal einen Blick darauf zu werfen. Da ist jetzt ein Spezialthema und das kann ich empfehlen. So, und dann kommen so Abwehrmechanismen, wo dann halt gesagt wird, ja gut, aber Stiftungen Geld weg, Stiftungen sind sie doch zu klein für, dann wird es nicht weiterempfohlen. Also der Berater des Unternehmers empfiehlt es nicht weiter. So, und dann kommt noch dazu, jetzt sind wir halt ein Spezialunternehmen. Und zumindest, wenn es um größere unternehmerische Mandate geht, schwingt immer die Sorge auch der bestehenden Berater mit, kommt da jetzt jemand und grätscht sich in mein laufendes Mandat rein. Ist Mandatsschutz gewährleistet? Sagte Herr Klinkner jetzt im Nachhinein, ich biete jetzt doch die Jahresabschlüsse an und ich kann das alles besser und ich hatte ja auch die Stiftungsidee und deswegen kann ich jetzt alles machen. Deswegen ist es mir wichtig, da ein klares Statement zu geben, dass wir 100% Mandatsschutz garantieren und wir sind überhaupt nicht darauf ausgerichtet, könnten es nicht und wollen es auch nicht, praktisch die laufende Beratung zu übernehmen, machen wir bei dir ja auch nicht, sondern wir sind ein Spezialunternehmen eben für diesen Bereich und das wird aber im Beratungsmarkt ist diese Denkweise noch nicht so verbreitet, dass man sagt, ich kann jetzt bestimmte Sachen und ein anderer kann andere Sachen und wenn ein anderer andere Sachen besser kann, dann nehme ich den als Spezialunternehmen dazu. Also es ist immer noch eine große Berührungsangst und viele wollen dann einfach alles machen, was aber aus meiner Sicht nicht möglich ist. Also ich würde jetzt auch keine Umsatzbesteuerung anbieten oder keine Lohnsteuer fragen oder irgendeine komplexe Frage von internationalen Verrechnungspreisen oder sowas, sondern mein Thema ist halt die Stiftung, das kann ich aus der Westentasche und ich sage, was ich kann und ich sage auch, was ich nicht kann und das ist mein Beratungsverständnis an der Stelle.
Das ist tatsächlich so ein bisschen Geheimwissen. Also ich hatte, ich bin ja, weiß ja viel und mit Banken in den Banken oder für deren Unternehmen, Unternehmenskundschaft unterwegs. Und da hatte ein Bankberater, hatte sich mal das Leben einfach gemacht und gesagt, ich glaube, ich will jetzt gar kein Feedback von dem Zimmermann für mein Gespräch. Ich mache mal einen leichten Lenz. Ich lade einen ein, der auch so einen Spaß an Rechtsform wie der Zimmermann hatte. Und dieser andere Unternehmer, der hatte auch Stiftungen, da haben uns die Satzung hierher geschickt und voneinander gelernt. Und das war total interessant. Wir sind mittlerweile seit Jahren befreundet und machen viele Geschäfte zusammen. Das war reines Empfehlungsgeschäft, das über den Weg gelaufen ist. Das war total cool. Letzte Frage zu, wenn wir jetzt mal auch mit Blick auf die Uhr, unsere Zeit ist schon ein wenig überschritten. Wenn du jetzt dem klassischen mittelständischen Unternehmer auf dem Weg zu seiner persönlichen Freiheit drei Tipps mit auf den Weg geben würdest. Ja. Zusammengefasst, das wären jetzt so, on the point.
Wegebedarf, der Podcast. Deine nächsten Schritte.
On the point, als allerwichtigstes das Wozu klären.
Das wozu klären,
erst den kreativen Prozess sich rausnehmen, mal wirklich ungeachtet aller Rechtsformen und steuerlichen Möglichkeiten erstmal das Wozu überhaupt klären, das What to do und noch nicht die technische Umsetzung, das How to do. Also erstmal mit dem kreativen What to do anfangen. Das wäre das Allererste. Mhm. Und sich zu diesem kreativen Prozess auch Sparringspartner und Impulsgeber nehmen und beauftragen, weil wir alle sind, wir alle haben unsere eigene Brille auf, unsere eigene subjektive Sicht. Ein Sparringspartner hilft. Also erstens Ziel klären, wozu klären. Das zweite ist, wenn dann das Ziel auf dem Tisch liegt, wirklich mal detailliert angucken, welche Lebensbereiche betrifft es denn? Mhm. Ist das jetzt nur eine Frage des Unternehmens? Hat das auch was mit der Familie zu tun? Ist es Vermögensverwaltung oder vielleicht von allem ein bisschen? Also die unterschiedlichen Logiken mal bewusst machen und prüfen, wer ist da involviert und wen sollte ich idealerweise gegebenenfalls schrittweise einbinden. So, das ist die zweite Empfehlung. Und die dritte Empfehlung ist, sorgfältig und in Ruhe arbeiten. Nicht die erstbeste Lösung aus der Schublade ziehen und vielleicht ist auch billig auf die lange Sicht sehr teuer, sondern ich würde auf Preiswert gucken und auf das gucken, was mir halt wirklich auf die lange Sicht hilft und keine Schnell-Schnell-Lösungen. Also so wie wir das auch gemacht haben, Zeit dafür nehmen, drüber nachdenken, mit anderen austauschen, Fragen stellen und sorgfältig angehen. Das wären die drei Tipps.
Ja, das passt original in das, was ich ja bei meinem Hagen-Strike-Programm anbiete. Wenn wir da ein Jahr unterwegs sind, immer mal wieder in Gruppen, dann ist ja der erste Schritt immer das Wohin und das Wozu. Was mache ich eigentlich unternehmerisch und wozu mache ich das denn? Und dann kommt ja so nach und nach dann die drüber Nachdenkensphase und die Vernetzungsphase mit allen möglichen Experten, die man kennt, damit die am Ende ein vernünftiges Ergebnis haben. Und es braucht Zeit. Und wenn man dann so 3 oder 4 Tage im Wald oder am Strand oder im Gebirge zusammen unterwegs sind, Unternehmer sich austauschen und einfach mal, ich sag's mal, am Lagerfeuer bei einer Flasche Bier. Ich sag's wirklich so pragmatisch, so auf Augenhöhe, ohne dann irgendeiner was verkaufen will, wird genau dieser Weg gegangen, sich diese Klärungsprozess zu sagen, und der braucht Zeit und wir machen keine Hektik und nehmen nicht erstbeste Lösung, sondern es muss dann Schritt für Schritt sacken. Also von daher war es eine super gute Überleitung zum Thema. Das muss man sich unternehmerisch tatsächlich rausnehmen und auch gerade das Thema Zeit. Ja, mein Lieblingsthema ist ja gerade tatsächlich die Ein-Tage-Woche, die auch nur dann funktioniert für Unternehmer und deswegen ja gerade funktionieren muss, damit man sich genauso über strategische Dinge nach vorne Gedanken machen kann und darf. Brauchst du unbedingt eine zweite Führungsebene und andere Dinge. Sprengt jetzt heute hier den Rahmen, gibt es andere Podcasts für, aber damit man sich genau für diese Zukunftsgestaltungen ja auch den Freiraum schafft.
Also genau, von daher, und das macht auch dann Spaß. Das macht ja auch Spaß. Das ist das Planen in die Zukunft. Deswegen auch genau die Firmierung Unternehmerkompositionen. Exakt. Und nicht irgendwie Kanzlei für Nachfolge oder sowas, sondern es geht um Gestaltung. In die Zukunft und es geht um Strategie.
Genau. Die beste Art, die Zukunft vorauszusehen, ist, sie aktiv zu gestalten. Unternehmerkompositionen. Wo findet man dich im Internet, wenn man nachgucken will?
Ja, man findet mich im Internet unter der E-Mail-Adresse, unter der Domain www.unternehmerkompositionen.com.
Okay, in einem durchgeschrieben, Unternehmerkompositionen.
Ja, ganz genau.
Kompositionen mit K oder mit C geschrieben?
Mit K geschrieben, Unternehmerkompositionen.
Ganz deutsche
Version. Wichtig ist das R, also es sind eben nicht die Unternehmenskompositionen, sondern es sind die Unternehmerkompositionen. Damit genau das auch Zielrichtung ist, was wir jetzt gerade heute in dem Podcast besprochen haben.
Ja, perfekt. Ich hoffe,
da sind eine Menge Downloads zur Verfügung. Also wir veröffentlichen jede Woche unseren Stifterbrief, schreiben dort zu den Möglichkeiten und Gestaltungsoptionen der Stiftung. Ist kostenlos zum Download dort verfügbar, auch im Archiv. Man findet den Spielplan auf der Homepage mit Veranstaltungen, Präsentationen, aktuell zum Beispiel zum Thema Unternehmertestament und wie kann das mit der Satzung der Stiftung kombiniert und in Einklang gebracht werden. Also wir haben sehr viele Inhalte, sehr viele Informationen auf der Homepage, wo man auch ein erstes Herangehen an das Thema hat.
Und bei Social Media kann man dich auch in verschiedenen Kanälen abonnieren.
Ganz genau. Ich bin mit einem Profil bei LinkedIn vertreten, bin bei Xing und es gibt auch eine Unternehmensseite bei Facebook. Und alles unter Unternehmerkompositionen oder eben einfach unter meinem Namen zu finden, Thorsten Klinkner.
Ich tue es auch nochmal in die Shownotes zum direkt anklicken, damit wir das dann auch direkt finden. Sag ganz, ganz herzliches Danke für sehr, sehr viel Informationen. Jetzt haben wir ja gar nicht über dich geredet, sondern nur über Stiftungen. Aber ich glaube, das ist auch das, was den Leuten wirklich auf dem Herz brennt und sagen, wie sichere ich mich und mein Unternehmen und meine Familie. Und es gibt ja auch mal, wie man jetzt gerade gemerkt hat, in Corona auch Sturmzeiten. Und wenn man dann einen sicheren Hafen hat, dann ist es einfach cool, wenn der ganz zur Not auch anderen Leuten Zugriff verwehrt. Also von daher, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Bastion, einfach nur zu wissen. Das muss man nicht machen, aber jetzt einfach zu sagen, der gibt es und da gibt es die Leute und die kann man ansprechen und die machen auch den ganzen Tag nichts anderes und tatsächlich positiv wie negativ nichts anderes, sind darauf konzentriert. Also von daher, Thorsten, ganz, ganz herzlichen Dank für die ganzen wertvollen Infos. Und ich hoffe, dass ihr, liebe Hörer, ganz viel Impulse für euch mitgenommen habt und darüber nachdenkt und den Kontakt könnt ihr selber direkt oder ich stelle den auch gerne her. Das ist alles ja auf direktem Wege gut machbar. Von daher wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg beim Gestalten eurer unternehmerischen Freiheit und Zukunft und sage nochmal ganz herzliches Dankeschön an Thorsten Klinkner. Mach's gut.
Ja, von meiner Seite auch besten Dank für das tolle Format.
Alles Gute. Tschüss.
Hast du noch immer Wegebedarf? Keine Sorge. Auch in der nächsten Folge begleitet dich dein Best Buddy Ulrich Zimmermann wieder auf dem Weg in deine persönliche unternehmerische Freiheit.
Geh mal auf meine Webseite www.hikeandstrike.com. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis bald. Ciao.
Wegebedarf. Der Best Buddy Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit.